Ich habe einfach alles auswendig gelernt, so dass ich dann alles runterschreiben konnte und darauf achten konnte, wie viele Wörter schreibe ich in eine Zeile, wie viele Wörter hat der Absatz. Wenn so und so viele, dann muss der nächste so und so viele haben.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Heute treffe ich Oliver Sechting. Für Oliver ist die Welt eine andere als für dich. Er leidet unter magischen Zwangsgedanken. Eine 7 bringt Glück, eine 58 den sozialen Tod. Schwarz auf Rot muss neutralisiert werden, vielleicht mit einer Zwangshandlung wie 14 Mal die Türklinke runterdrücken, vielleicht aber auch damit, einen Mini-Diamanten zu schlucken. Das alles hat Oliver schon selbst erfahren. Wie ist seine Zwangsstörung entstanden? Welche Ursachen kann er heute sehen? Was hat ihm auf seinem Weg mit dieser psychischen Erkrankung geholfen? Und wie sieht es heute in seinem Kopf aus?
Dein Leben ist voller magischer Zwangsgedanken. Und du musst vorgeschriebenen Mustern folgen, die dein Gehirn definiert hat oder die zu dir gekommen sind. Sonst entsteht in dir eine Angst und Panik. Und du sprichst auch davon, dass du Angst vor dem sozialen Tod hast. Was genau bedeutet das? Kannst du das mal in einer konkreten Alltagssituation beschreiben?
Die Angst vor dem sozialen Tod?
Ja, und auch was diese magischen Zwangsgedanken für dich bedeuten. Wann entstehen die?
Also du hast das schon ganz gut in der Einleitung gerade getroffen. Ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich mir die ausgedacht habe oder ob die zu mir gekommen sind. Also teilweise waren das sicherlich unbewusste, teilweise aber auch bewusste Prozesse. Bei mir bezieht sich diese sogenannte Magie, von der wir sprechen, vor allem auf Zahlen, Farben, Formen, Rhythmen. Ich mache es immer beispielhaft ganz gerne an den Zahlen deutlich. Das kann ich ganz, denke ich, ganz nachvollziehbar beschreiben. Also ich unterteile in negativ assoziierte und positiv assoziierte Zahlen. Nicht im mathematischen Sinne. Es geht also nicht um 7 und minus 7, sondern es geht um Assoziationen. Negative Assoziationen sind zum Beispiel mit der 58 verbunden ein offener Bruch zwischen Unter- und Oberschenkel.
Ah ja.
Diese Assoziation ist, das weiß ich aber auch deshalb nur noch, weil mich diese Assoziation und die 58 mein ganzes Leben lang schon verfolgt. Also, dass ich heute jetzt vor dir sitzen kann und auch die 58 aussprechen kann, ohne gleich neutralisieren zu müssen, ist langjähriger Therapie zu verdanken. Dieser offene Bruch ist wiederum symbolisch für den Verlust von Stabilität. Auf so einem gebrochenen Bein kann man ja nicht stehen. Also für das Auseinanderfallen meines Lebens.
Und dieses Bild des offenen Oberschenkelbruchs,
ja,
ist das mit einer realen Erfahrung verknüpft oder ist das wirklich eine Assoziation, die frei zu dir kam?
Ach so, ja, das ist eine indirekte tatsächliche Erfahrung. Ich habe das lediglich im Fernsehen gesehen. Es war entweder ein Skirennen oder eine Reportage über ein Skirennen und es gab einen schweren Unfall und einer der Rennfahrer oder der Rennfahrerin hat sich eben auf diese Art und Weise verletzt und der trug die Startnummer 58.
Verstehe.
Und so hat sich das dann in mir eingeprägt. Gleichzeitig im Fernsehen haben sie natürlich nicht auf die Wunde, also auf die Verletzung draufgefilmt. Aber ich meine, wie ich gesehen habe, wie Blut ja über das Bein lief, beziehungsweise die schwarze Skihose. Da kam dann automatisch die nächste Verknüpfung zustande, nämlich rot-schwarz.
Auch was Negatives.
Ja, gleichbedeutend mit dem offenen Bruch, also mit der 58. Wobei Zahlen seit jeher die stärkste Intensität in meinem Zwangssystem haben. Begegne ich nun einer solchen negativ assoziierten Zahl, um das nochmal kurz zu ergänzen, weil du ja eingangs die Frage gestellt hattest, es ist negativ nicht nur assoziiert aufgrund dieses tragischen Unfalls, sondern damit ist eben für mich dieses Auseinanderbrechen von Stabilität und das wiederum ist für mich gleichbedeutend mit dem Verlust sozialer Kontakte. Das verstehe ich unter dem sozialen Tod, also den Verlust aller sozialen Kontakte. Sobald der vollzogen ist, gehe ich dann auf den realen Tod zu.
Weil dich das soziale System so sehr stützt, dass du ohne das soziale System nicht weiterleben könntest.
Auch, aber auch, weil mein Vater an Krebs gestorben ist. Und dieses Szenario, das ich eben im Kopf habe, wenn ich meine Zwänge nicht befolge, also wenn ich dann die 58 nicht mit einer positiv besetzten oder die Farbe rot-schwarz nicht mit einer positiv besetzten Zahl oder Farbe neutralisiere, dann bekomme ich halt panische Angst. Weil ich weiß, dass es nicht stimmt, aber mein Gehirn macht mir weiß, wenn ich das jetzt nicht behebe, dann wirst du zuerst alle deine sozialen Kontakte verlieren und dann wirst du einsam und alleine irgendwo im Krankenhaus an Krebs sterben.
Ja, das heißt, es bildet sich so eine Ursache-Wirkung-Kombination in deinem Kopf, die aber für dich unkontrollierbar ist.
Genau, also und dann bin ich halt getrieben von dieser Angst, die eigentlich, wenn ich das zum Beispiel nicht neutralisieren kann, neutralisieren kann ich zum Beispiel mit der Zahl 7. 7 ist für mich eine positiv besetzte Zahl und die negativ besetzten Zahlen haben biografische Bezüge. Die positiv besetzten Zahlen sind eher klassische. Das habe ich eigentlich eher so aus der Allgemeinheit genommen. Die 7 ist ja allgemeingültig eine Glückszahl. Oder die Farbe Weiß gilt als neutral und steril. Also die ganzen positiven Assoziationen habe ich mehr so aus dem Volkswissen. Aber die negativ besetzten Assoziationen, die sind im Laufe meines Lebens entstanden. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch eine negative Zahl mit einer positiven Farbe neutralisieren.
Und
ich kann das versuchen. Mhm. Also angenommen, ich tippe dann mehrmals dreimal, das wäre eine gute Zahl, weil auch immer, es sind übrigens auch immer Quersummen zu ziehen. 58 plus 3 ergibt 61, 6 plus 1 gibt 7. Deswegen ist die 3 in dem Fall einer 58 auch sehr hilfreich. Manchmal geht es trotzdem nicht weg. Mhm. Und dann verbleibe ich in dieser Angst.
Wie lange dauert die dann an?
Die kann ich eigentlich nur mit Hilfe von Medikamenten, mit hocheffektiven Medikamenten gegen Angst durchbrechen. Also Tavor ist so das klassische Mittel. Damit muss ich aber sehr vorsichtig umgehen, weil das eben ein Medikament ist, das ein hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Und ich bin während eines stationären Aufenthalts also eigentlich unter der Aufsicht der Ärzte, die mir ja auch das Tavor ausgehändigt haben, schon mal in eine Tavor-Abhängigkeit geraten. Und der Entzug macht keinen Spaß. Mhm. Und aus der Erfahrung heraus bin ich damit immer sehr vorsichtig. Oder aber ich musste die Rituale steigern. Wenn ich jetzt aber erzähle, erzähle ich primär aus der Vergangenheit. Also wenn das heute noch so wäre, wie ich es jetzt gerade schildere, könnte ich hier nicht vor dir sitzen. Es ist alles noch da, aber in einer abgemilderten und variierten Form. Früher war das letzte Mittel des Auswegs zum Beispiel immer, mein Vater hatte ein Juweliergeschäft und meine Mutter hatte zu Hause ein kleines Döschen mit kleinen Brillanten, mhm, wirklich kleinen Brillanten, keine Einkaräter. Und jedes Mal, wenn ich wie gelähmt war, und das bedeutete auch wirklich nicht nur, dass ich mich innerlich steif gefühlt habe, sondern ich war wie geschnürt und gefesselt, ich konnte mich kaum bewegen. Und dann habe ich einen dieser Brillanten verschluckt, weil in meinem Zwangssystem ein Brillant für mich die stärkste neutralisierende Kraft hatte. Der galt, also heute würde ich das na, ist das überholt, aber aus kindlicher Sicht ein Brillant war wertvoll. Mein Vater hat mir immer gesagt, das sind ganz reine Steine. Also Reinheit jetzt einfach im Sinne von Wirksamkeit, ne? Da ist also, das ist alles gut, was da drin ist. Da ist nichts irgendwie, was irritieren könnte. Und dann habe ich so einen Stein verschluckt, bis die Dose leer war.
Boah. Das ist unvorstellbar, wenn du das erzählst.
Und meine Mutter hatte glücklicherweise oder auch unglücklicherweise dieses Döschen vergessen.
Das heißt, du konntest es unbeobachtet machen.
Genau.
An dieser Stelle würde ich gerne einhaken. Das, was Oliver hier beschreibt, ist schwierig vorzustellen. Zwangsstörungen gehören zu den Angststörungen. Betroffene haben wiederkehrende Zwangsgedanken, die sie oft zu Zwangshandlungen zwingen. Zum Beispiel so etwas wie, habe ich den Herd ausgemacht? Der Gedanke beunruhigt sie so sehr, dass sie immer wieder überprüfen müssen, ob der Herd wirklich ausgeschaltet ist. Das ist dann die Zwangshandlung. Doch schon kurz nach dem Überprüfen, ob der Herd wirklich ausgeschaltet ist, trauen sie ihrem eigenen Verhalten nicht und müssen es erneut überprüfen. Manchmal nimmt dieser Kreislauf aus Zwangsgedanken und Zwangshandlungen mehrere Stunden eines Tages von Betroffenen ein. Folgen sie nicht der Zwangshandlung, befürchten sie schlimme Folgen, die sie in Angst und Panik versetzen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ich habe auch meine festen Abläufe und Routinen. Und wenn ich da mal was anders mache, dann fühle ich mich auch unwohl. Habe ich jetzt einen Zwang? Nein, nicht jede Marotte oder Routine ist gleich ein Zwang. Laut Definition spricht man dann von einer Zwangserkrankung, wenn die quälenden Gedanken wiederkehrend sind, eine starke Angst in den Betroffenen auslösen und die Lebensqualität erheblich eingeschränkt wird. Denn wenn du mehrere Stunden des Tages mit Zwangshandlungen füllen musst, um die Angstsymptome in dir zu bändigen, ist es schwer, einem Alltag nachzugehen, wie wir ihn kennen. Hinzu kommt ein starkes Vermeidungsverhalten der Betroffenen. Sie vermuten oft überall Gefahren. Gefahr der Ansteckung, der Verunreinigung, der Unkontrollierbarkeit. So wird der Alltag immer enger. Einem Job nachzugehen wird für viele Betroffene unmöglich. Man unterscheidet in Zwangsstörungen, die von Zwangshandlungen oder von Zwangsgedanken dominiert werden. Zwar sind die Gedanken meist mit Handlungen verknüpft, aber trotzdem kann man so eine grobe Kategorisierung vornehmen. Häufige Störungen der Zwangshandlungen sind zum Beispiel Kontrollzwänge, Wasch- und Reinigungszwänge sowie Kombinationen hieraus. Nicht selten treten auch Wiederholungszwänge, Zählzwänge, Ordnungs- und Symmetriezwänge sowie Sammelzwänge auf. Das Verrückte dabei ist, Betroffene sind sich darüber im Klaren, dass ihr Verhalten unlogisch ist. Meist versuchen sie sich auch gegen die Handlungsimpulse zu wehren. Die Angst in ihnen ist aber so groß, dass sie sich dann gezwungen fühlen, den Zwang auszuführen. Zwangsgedanken sind wiederkehrende und intensive Gedanken, Ideen oder bildliche Vorstellungen, die den Wertevorstellungen der Betroffenen widersprechen. Häufig kommen aggressive Gedanken vor, zum Beispiel, wie würde es sich anfühlen, wenn ich mich jetzt vor den Zug werfe? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich mich jetzt mit dem Messer schneide? Auch Zwangsgedanken mit sexuellen oder religiös oder abergläubischen Inhalten kommen häufig vor. Insgesamt treten reine Zwangsgedanken seltener auf als Zwangshandlungen. 2-3% der Bevölkerung leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer Zwangsstörung. Zwänge sind damit die 5 häufigste psychische Erkrankung. Und Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Ursachen für die Entstehung einer Zwangsstörung sind wie immer multifaktoriell. Zu den biologischen Faktoren zählt die Genetik. Momentan geht man davon aus, dass Menschen, die in direkter Verwandtschaft mit einem an einer Zwangsstörung erkrankten Menschen stehen, ein bis zu 12-fach erhöhtes Risiko haben, auch eine Zwangsstörung zu bekommen. Man vermutet, dass eine Überaktivität in bestimmten Hirnarealen bei Betroffenen dazu führt, dass ihnen die Unterdrückung bestimmter Handlungen sehr schwer fällt. Zudem scheinen wichtige Neurotransmitter im Gehirn wie Serotonin und Noradrenalin nicht in Balance zu sein. Dies erklärt auch, warum Zwangserkrankte bei der Einnahme von Antidepressiva oft eine Linderung der Symptome wahrnehmen. Denn SSRI-Präparate beeinflussen genau diese 2 Neurotransmitter. Psychologische Faktoren sind Dinge, die wir irgendwann mal gelernt haben oder die in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert sind. Schaut man sich die Literatur zu Zwangsstörungen an, wird beschrieben, dass Betroffene häufig die Erfahrung von hohen Leistungserwartungen und Strenge im Elternhaus gemacht haben. Hohe moralische Standards und ein überbeschützender Erziehungsstil, der wenig Autonomie zugelassen hat, sind ebenfalls Erfahrungen, die einen Zwang wahrscheinlicher machen können. Als überdauernde Persönlichkeitsfaktoren können bei den Betroffenen dann zum Beispiel Perfektionismus, ein hoher verinnerlichter Druck, ein hohes Verantwortlichkeitsgefühl, Ängstlichkeit und hohe Angepasstheit an Normen und Wertevorstellungen entstehen. Leider bleibt es bei Betroffenen selten bei einer Zwangsstörung. Hinzu kommen oft Depressionen und soziale Ängste, die den Teufelskreis der Betroffenen noch mehr verstärken. Zurück zu Oliver. Genau wie bei anderen Betroffenen weiß auch Oliver, dass die Gedanken in seinem Kopf absurd sind. Dass die Handlungen, zu denen ihn seine Gedanken zwingen, irrational sind. Aber genau das ist der Punkt. Zwänge folgen nicht der Sprache des Verstandes. Logische Argumente gegen die Ausführung der Zwänge oder gegen die Angst kommen nicht an. Zwänge folgen der Sprache der Angst und die ist in der krankhaften Form immer irrational. Oliver erzählt, dass auch seine Mutter schon unter Zwängen gelitten hat. Wie äußerte sich die Krankheit bei seiner Mutter, als er noch ganz klein war?
Also, meine Mutter hat sicherlich keine Zwangsstörung. Mhm. Aber ich würde sie als zwanghaft beschreiben. Sie würde das vehement abstreiten.
Und was hast du so beobachtet? Was hat sie gemacht?
Ja, sie ist immer noch sehr reinlich, was den Haushalt angeht. Und das war schon in einer Form, die ich so von Müttern, Vätern meiner Freunde nicht kannte. Aber es waren jetzt noch, wie gesagt, meine Mutter hat keine Zwangsstörung auch nie gehabt, weil sie auch unter ihren Zwängen, also das waren ja bei ihr dann im Grunde Zwangshandlungen, hat sie nie einen Leidensdruck verspürt. Das Putzen hat ihr sogar Spaß gemacht. Sie hat dabei auch Musik gehört. Aber meine Mutter hat sicherlich schon mal etwas Zwanghaftes. Mhm. Bei meinem Vater kann ich das im Nachhinein nicht so genau sagen, weil ich ihn einfach nicht mehr gut genug in Erinnerung habe. Die Zwangsstörung brach ja aus, als ich 11 Jahre alt war, nach dem Tod meines Vaters. Aber rückblickend betrachtet war ich auch schon immer ein zwanghaftes Kind. Zum Beispiel habe ich Briefmarken gesammelt, aber obsessiv. Also es drehte sich bei mir nun, also da war ich zwischen 6 und 9, es drehte sich bei mir nur noch alles um Briefmarken. Die Briefmarken sortierte ich nicht, wie es dann die meisten meiner Freunde gemacht haben, nach Ländern ein oder nach Werten oder nach Jahreszahl, sondern die mussten, also im Album auf so einer Seite, eine Ordnung für mich ergeben, die im Einklang mit meinem Zwangssystem war. So ergaben sich ganz komische Formen und Bilder. Und mein Vater sagte immer, Oliver, du hast ja ein eigenwilliges System. Mein Vater war aber, das war mein Hobby, der hat da nicht gesagt, du musst das aber so und so. Also in dem Fall war er zumindest nicht zwanghaft. Er meinte, du hast ja ein eigenwilliges System, deine Briefmarken zu sortieren. Oder bist du einfach nur zu faul? Dann sage ich, nein, ich denke mir das ganz genau aus. Es dauert Stunden, bis ich eine Seite einsortiert habe. Und ich habe nichts anderes gemacht. Und ich habe zu Hause noch, weil nie entsorgt, ich weiß nicht. Und das ist ja für einen 6-Jährigen durchaus viel. Ich habe 30, 40 große Alben. Da geht's natürlich um Briefmarken. Früher, da gab's, was ich dann oft geschenkt bekommen habe, da gab's so ein Plastikpaket. Ich habe die ja auch selber abgelöst, ne? Dann 500 Briefmarken für 5 D-Mark oder so. Aber da kommt dann schnell was zusammen und alle meine Verwandten haben für mich mitgesammelt. Mhm. Und ich war obsessed. Also alles drehte sich um reine Briefmarken. Und auch wenn ich nicht zu Hause war und meine Marken nicht kontrollieren konnte, hatte ich immer den Zwang, im Kopf durchzugehen, welches meine Lieblingsbriefmarken sind. Die waren eigentlich definiert. Und habe dann panische Angst bekommen, dass sich diese Briefmarken auflösen könnten.
Mhm. Und wie hast du das dann neutralisiert?
Damals war ich ja noch nicht in diesem, also das war noch vor der Zwangsstörung, aber ich habe das selber als damals eben diese, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um. Ich habe dann halt einfach, ich hatte dann Angst und habe so lange gewartet, bis wir zu Hause waren und habe dann schnell nachgeguckt, ob alle Briefmarken noch da sind. Auch das erschien mir so absurd, dass ich mit keinem darüber gesprochen habe. Also da gab es mehrere, im Nachhinein rückblickend, mehrere Anzeichen dafür, dass ich wahrscheinlich eine Disposition habe, auf die dann ein Trauma getroffen ist.
Nämlich der Tod deines Vaters.
Ja, also der Tod meines Vaters und dass ich eben diesen nicht adäquat aufgearbeitet hatte, weil meine Mutter, und das ist kein Schuldvorwurf an meiner Mutter, weil sie im besten Wissen, und wir reden ja von den 1980er Jahren, damals war auch Krebs noch gar nicht so so bekannt wie heute und psychische Erkrankung gar nicht. Und die Strategie meiner Mutter war, mich von allem Schlechten fernzuhalten. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt durfte ich meinen Vater nicht mehr sehen, weil er einfach völlig abgemagert war, also sah aus, wie dann halt die Menschen aussehen. Ich habe das dann später immer verglichen mit in den 80ern und in den 80ern mit Menschen, die an AIDS gestorben sind. Mhm. Aber er war nur noch Haut und Knochen. Mhm. Und dann durfte ich mich nicht von ihm verabschieden. Und allein schon die Vorstufen, als er auf einmal... Und mein Vater war immer sehr kontrolliert gegenüber mir. Also der hat eigentlich mir gegenüber nur positive Emotionen gezeigt. Also ich komme aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Und dann hat mein Vater plötzlich, weil er nicht mehr an sich halten konnte, geweint, weil er nicht mehr gehen konnte. Und mein Vater war für mich so ein Hero.
Auf einmal ist diese Stärke weggebrochen.
Den habe ich auch völlig idealisiert, weil der war Fallschirmspringer und der war Kapitän einer Wasserballmannschaft bei der Bundeswehr und der hatte ein großes Auto und also wir waren nicht reich, aber wir hatten genug. Und das machte ich auch alles an meinem Vater fest. Der war für mich eben so ein Fels in der Brandung. Meine Mutter hat mir vor allem immer emotionalen Schutz gegeben. Aber mein Vater war immer dafür da, dass er uns von nach außen hin schützt.
Mhm. Hast du eigentlich noch
das
Geschwister?
Das ist zusammengebrochen.
Ja.
Nein, ich habe keine Geschwister, aber ich habe einen Cousin, mit dem ich sehr eng aufgewachsen bin und wir definieren uns eigentlich als Brüder.
Mhm, verstehe.
Aber der war auch nicht so dicht dran. Das spielte sich ja alles innerhalb unserer Kleinfamilie, also Mutter, Vater, Sohn ab.
Und wie lange war denn der Prozess von dem Zeitpunkt, wo du deinen Vater nicht mehr sehen durftest und dann dem Tod?
Vielleicht ein paar Wochen.
Oh, so schnell.
Ja, aber da ging schon langes Leiden voraus. Also mein Vater hatte ja also insgesamt wahrscheinlich vom Tag der Diagnose bis zum Tod sind bestimmt so, ich kann es nur noch aus der Erinnerung heraus schätzen, 1,5 Jahre vergangen.
Okay.
Ich durfte auch, sollte auch nicht mit auf die Beerdigung. Also es hat einfach einen Abschied gefehlt.
Ja.
Ich habe das alles nicht verstanden und wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe auch die Krankheit nicht verstanden. Das hat mir keiner erklärt. Also man kann das ja auch kindgerecht machen. Aber meine Mutter dachte eben, das schadet mir, je mehr Informationen ich bekomme. Ich würde jetzt mal sagen, der Ansatz ist jetzt auch nicht von meiner Mutter erfunden worden. So reagieren ja viele Eltern. Sie wollen was richtig machen, aber tun eigentlich das Falsche. Weil das Richtige zu tun der härtere Weg ist.
Welches Gefühl stand denn bei dir im Vordergrund? Hast du dich alleine gefühlt oder?
Ich habe mich schutzlos gefühlt.
Mhm.
Mhm. Ich habe mich schutzlos gefühlt und wusste gar nicht, ich wollte auch nicht mehr zur Schule, bin natürlich gegangen, ich war ein artiges Kind. Aber ich war auch sozial, also ich war auch, hatte auch Freunde und so, ich hatte eigentlich keine sozialen Probleme. Aber ich hatte mich, auf einmal schien alles in Frage zu stehen. Also,
was denn alles?
Die ganze Existenz.
Ob es Sinn macht, dass du noch auf der Welt bist?
Nein, aber ob das überhaupt bleiben wird.
Ob meine Mutter bleiben wird.
Ich hatte Wahn, danach hat sich die ganzen Ängste haben sich auf meine Mutter übertragen. Also die stand dann sozusagen noch über meinem Leben. Also ich habe die Zwänge damals primär für sie durchgeführt, um sie zu beschützen, um mit diesen Zwängen ein magisches Schutzschild um sie zu konstruieren. Ja, und da der Schutz des Vaters gefehlt hat, der reale, gefühlte Schutz, natürlich ist mir heute klar, dass ein Vater das, was ich in ihn hinein projiziert habe, hätte gar nicht leisten können. Aber in meiner kindlichen Fantasie war das eben noch so.
Ja.
Und an die Stelle meines Vaters traten die Zwänge, die mir eine Ersatzordnung und ein Ersatzgefühl von Schutz und Sicherheit vermittelt haben.
Und vielleicht auch ein Stück weit wieder was in der Hand zu haben, was du selbst kontrollieren kannst.
Ja.
Was würdest du denn sagen, wenn du dir diese Entwicklung anguckst, die zwanghafte Neigung, die du vielleicht als Kind schon hattest, und dann der Wechsel mit dem Sterben deines Vaters, mit dem Gefühl von, ich bin alleine, ich bin schutzlos und irgendwie ist alles im Chaos. Natürlich ist das keine bewusste Entscheidung, sondern es sind unbewusste Prozesse, dass sich dann wirklich eine Zwangsstörung bei dir entwickelt hat. Woran hast du das gemerkt? Was war denn der Unterschied?
Also noch zur Ergänzung. Mein Vater ist gestorben, als ich 11 war. Das war 1986. In dem Zeitraum, als mein Vater krank war, habe ich realisiert, dass ich schwul bin. Und das war nicht so für mich von vornherein klar, das ist so und das bleibt Teil meines Lebens. Heute weiß man ja, dass das Sexualität ein Spektrum ist und nicht genauso wie Geschlecht ein Spektrum ist. Aber für mich war damals klar, ich bin schwul. Ich habe mich in meinen Klassenkameraden verliebt. Ich war verliebt in, traust mir kaum zu sagen, David Hasselhoff war mein großes Idol, Knight Rider. Natürlich hatte ich jetzt noch nicht sexuelle Fantasien, die ich auf David Hasselhoff übertragen habe, aber der war für mich auch wieder eine Vaterfigur. Der war, sah toll aus, also hatte ein tolles Auto.
War groß und stark.
Mein Vater hatte auch eine enge Bindung zu seinem Auto, war groß und stark und der Held und hat am Ende immer eine Lösung gefunden.
Ja.
Es war ganz klar, ich war schwul und nicht nur wegen der Schwärmerei für Hasselhoff, sondern ich habe das natürlich auch innerhalb meiner Sexualität gemerkt. In dem Alter fängt man an zu onanieren und ich hatte an Schulkameraden gedacht und an David Hasselhoff. So. Später war es Patrick Swayze. Also es war jedenfalls ein klares Muster.
Yeah.
Und das war ja Mitte der 80er, also Anfang der Hochzeit der AIDS-Krise. Damals wurde Mitte der 80er bis Mitte der 90er wurde unglaublich abschätzig und diskriminierend und ausgrenzend gegenüber Homosexuelle in den Medien, und zwar nicht nur in irgendwelchen seltsamen Blättern, sondern auch in Magazinen wie dem Stern, also in etablierten Magazinen wurde darüber ganz abschätzig, also auch natürlich AIDS wurde ja als Seuche, als Schwulenseuche beschrieben, also nicht überall auf der Welt, aber damals waren halt primär schwule Männer, weil es eben der sogenannte Patient Zero, der aber auch nur ein Mythos ist, weil man inzwischen weiß, dass das Virus schon viel länger wahrscheinlich auf anderen Kontinenten unterwegs war. Aber es gab diesen Patient Zero, der war schwul und das Virus verbreitete sich von der schwulen Szene in New York und San Francisco nach Deutschland, vor allem Berlin und Großstädte, wo sich damals eben die Schwulen gesammelt haben. Auch wiederum aus Schutz vor Diskriminierung in Kleinstädten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war damals noch nicht so einfach mit dem Outen. Ist es heute übrigens auch noch nicht. Das hängt immer sehr individuell davon ab, in was für eine Familie man hat und was in meinem Umfeld man lebt. Meine Eltern waren sicherlich nicht homophob, aber wenn irgendwo ein Spruch über Schwule gemacht wurde, also in so einer Kneipe oder so, oder irgendwas im Fernsehen gesagt worden, also CSU-Politiker meinten ja damals, haben ja laut darüber nachgedacht, sowas wie AIDS-Ghettos zu schaffen für Schwule, weil Homosexualität und AIDS wurde gleichgesetzt und ich habe das alles auf mich bezogen.
Das heißt, also, du hattest jetzt in dem Moment nicht nur die Schwierigkeit, wie verstecke ich meine Zwänge, sondern du warst auch noch in der Schwierigkeit, wie verstecke ich meine Sexualität.
Genau. Und zum Beispiel dachte ich auch, wenn ich nur einen anderen Jungen im Intimbereich anfasse, bekomme ich AIDS. Davon war ich überzeugt.
Okay, also auch fehlende Aufklärung.
Fehlende Aufklärung. Hat sich aber eben auch schon damals mit diesen irrationalen Zwängen verbunden, also mit der Krebserkrankung. Und deswegen habe ich vorhin noch gesagt, mein Vater hat mich an Menschen, es gab ja, du bist wahrscheinlich noch zu jung für, es gab so eine Schockwerbung von Benetton. Benetton hat mal groß plakatiert mit einem Menschen im Vollstadium AIDS, der am Sterben lag. Mhm. Und dieses Bild, das war in den Fußgängerzonen, überall war ein riesiger Skandal damals. Und solche Bilder haben sich bei mir eingebrannt. Und auf jeden Fall dachte ich, dass darf auf gar keinen Fall jemand wissen, dass ich schwul bin. Also aufgrund des Klimas damals verstärkt. Und damit war dann das zweite Geheimnis geboren.
Verstehe. Und das alles in einem Prozess, wo du eigentlich erstmal den Tod deines Vaters verarbeiten hättest müssen, um überhaupt damit klarzukommen, wo vielleicht Trauer ein Thema gewesen wäre, aber das hatte wahrscheinlich gar nicht so viel Platz in dem Moment,
nee,
oder?
Nee, es hatte keinen Platz. Hm. Also zum Beispiel auch die Trauerphase um meinen Vater, die kam eigentlich erst so richtig dank meiner Zwänge wieder halbwegs im Leben orientieren konnte. Wenn eben aber auch auf der Basis dieser Zwänge, die eben aber auch erstmal eine Hilfe waren, nur später zum Gefängnis gefahren sind, habe ich das erst mit 14, 15 richtig verarbeiten können. Und mein Coming-out hatte ich erst mit 25. Seitdem lebe ich offen und selbstbewusst als schwuler Mann. Ich arbeite in der Schwulenberatung Berlin. Mein Lebensgefährte ist ein schwuler Filmemacher. Also das habe ich völlig hinter mir gelassen. Und eben auch die Angst, dass jemand von meiner psychischen Erkrankung erfährt. Also diese einstigen Geheimnisse, von denen ich dachte, die werden niemals die dürfen niemals an die Öffentlichkeit geraten. Mit diesen Geheimnissen gehe ich heute öffentlich um. Es hat sich also total ins Gegenteil verkehrt, was wieder nicht untypisch ist für Menschen mit Zwängen. Also entweder oder. Also entweder ich lasse es ganz oder ja. ich mache es volle Kanne.
Ja.
Oliver blickt heute mit Abstand auf die Entwicklung seiner Zwangsstörung. Er beschreibt selbst Faktoren, die in Wechselwirkung dazu geführt haben können, dass er erkrankt ist. Mit 11 Jahren stirbt sein Vater, für ihn plötzlich und ohne die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Zum ersten Mal erlebt der kleine Oliver, dass das Leben unkontrollierbare und schreckliche Dinge passieren lässt. Er versteht nicht, was passiert. Seine Mutter will ihn schützen und hält Oliver von seinem Vater und dem Thema Tod, Trauer und Abschied nehmen fern. Doch auch kleine Menschen wollen verstehen. Und der Umgang mit schwierigen Gefühlen wie Trauer, Enttäuschung oder Wut lernen wir nur dann, wenn diese Emotionen Platz in unserem Alltag finden. Für Oliver ist da kein Platz. Lernen wir den Umgang nicht, bleibt manchmal nur Leere, Taubheit oder Überforderung. Es klingt so, als ob sich der kleine Oliver ausgeschlossen und alleine gelassen gefühlt hat. Von seinen Eltern und von all dem, was der Familie Schreckliches zugestoßen ist. Und dabei ist mir eines wichtig. Ich will niemanden verurteilen. Sicherlich hat Olivers Mutter versucht, das Beste für ihren Sohn zu tun. Aber manchmal ist das gut gemeinte nicht das Beste für den, der es empfängt. Das passiert leider. Oliver steht also vor der Situation, mein Papa ist tot. Er ist weg und er kommt nie wieder. Eltern sind im Regelfall für Kinder die wichtigsten Bezugspersonen. Der Wegfall kann zu Vertrauens- und Bindungsängsten führen. Das System, das in der kindlichen Welt unerschütterbar wirkt, Mama, Papa, Zuhause, Sicherheit, wird auf einmal zerstört. Das Chaos im Außen muss bewältigt werden, aber wie? Olivers Unterbewusstsein schafft sich ein neues, eigenes Ordnungssystem. Und zwar in seinem Kopf. Die Zwänge unterscheiden ab sofort in Gut und Böse, geben seinen Gedanken und Handlungen eine Richtung. Eine neue Ordnung ist entstanden. Kontrolle ist eines der psychologischen Grundbedürfnisse. Wir alle wollen eine Orientierung haben, wissen, wohin es geht, was mit uns passiert. Dieses Bedürfnis geht genau wie alle anderen psychischen Grundbedürfnisse auf eine Zeit zurück, in der wir noch täglich von Fressfeinden bedroht wurden. Als Jäger und Sammler war es extrem wichtig für uns, die Savanne überblicken zu können. Wo droht Gefahr? Wo lauern Säbelzahntiger oder Mammuts? Bahnt sich ein Unwetter an? Oder müssen wir uns gegebenenfalls auf Hungerphasen vorbereiten? Kontrolle bedeutet Selbsterhaltung. Und das ist erst einmal etwas ganz Gesundes.
Dementsprechend ist Kontrolle zu verlieren für die meisten Menschen ein sehr unangenehmes Gefühl. Verständlicherweise, denn wenn ich nicht mehr kontrollieren kann, was mit mir oder mit der Umgebung passiert, in der ich mich aufhalte, überlasse ich mein Sein den anderen. Vertraust du diesen anderen, genießt du es vielleicht ab und zu, dich fallen zu lassen, magst es, getragen zu werden. Vertraust du ihnen nicht oder hast du schon einmal schlechte Erfahrungen damit gemacht, dich auf andere zu verlassen, wirst du höchstwahrscheinlich versuchen, Situationen des Kontrollverlustes zu meiden. Du behältst die Zügel in der Hand und kannst selbst beeinflussen, was mit dir passiert. Ein gewisses Maß an Kontrolle ist also durchaus menschlich und hilft uns, unser Leben selbstbestimmt zu gestalten. Wenn die Kontrolle aber der wichtigste Faktor wird, dann kehrt sich alles um. Aus selbstbestimmter Freiheit wird Abhängigkeit. Abhängigkeit von einem undurchsichtigen Gedankenkonstrukt. Wann war der Moment, als Oliver gemerkt hat, ich habe eine Zwangsstörung und ich brauche Hilfe?
Eigentlich war das schon mit 11, 12, weil diese Rituale, die mich angetrieben haben, so massiv waren, dass mir einfach klar war, also genauso wie mir klar war, dass Homosexualität nicht der Norm, der gesellschaftlichen Norm entspricht. Es ist natürlich normal, aber entspricht nicht der Norm. Genauso war mir klar, dass eben Zwänge nicht der Norm entsprechen. Die Angst um meiner Mutter war so groß, wenn die abends dann doch mal weggegangen ist von 18 bis 20 Uhr, weil sie halt auch mal mit Freunden reden musste. Dann bin ich manisch geworden. Ich bin also die ganze Zeit hektisch durch die Wohnung gerannt und mein wichtigstes Ritual war damals, neben den Brillanten verschlucken, Türklinken von oben nach unten zu drücken. Mhm. Also symbolisch dafür, dass es aufwärts geht.
Ah, die Tür geht auf und deswegen geht's aufwärts.
Und ich musste jede Türklinke 3-mal von unten nach oben drücken. Ich musste die Wohnung in einer bestimmten Schrittfolge durchlaufen. Also wenn ich zum Beispiel am äußersten Punkt angekommen war, an dem eine Türklinke angebracht war, musste ich von dem vorigen Punkt bis dahin 7 Schritte gehen. Mhm. Und das Doofe war nur, weil es so viele Stationen waren, aber ich habe mir das nie aufgeschrieben, weil ich immer dachte, was ist, wenn meine Mutter so einen Zettel findet, war ich immer, wenn ich dann diesen Weg durchgegangen bin, kam der Kontrollzwang und ich dachte, nee, irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Es geht gar nicht, dass ich alles richtig...
Ich muss es nochmal machen.
Ja, und nochmal und nochmal. Und ich wusste, bald kommt meine Mutter. Ich bin schneller geworden, habe mehr Fehler gemacht. Ich war so in Hektik, dass ich gar nicht auf Toilette gegangen bin. Also wenn ich jetzt klein musste, ich habe dann einfach schnell hinter das Sofa gepinkelt, um möglichst schnell weiterzumachen. Ich war wie getrieben und auch meine Mutter, wenn sie dann nach Hause kam, meinte, Oliver, du hast so Sport gemacht, du bist ja so außer Atem. Und dann habe ich so gesagt, nee, ich war halt 11, ne? Ich habe in meinem Zimmer rumgetobt. Ne? Aber von dem Moment an kam ich eigentlich alleine nicht mehr zurecht und von dem Punkt an war mein Leben eine Überforderung.
Und wann ist das dann aufgefallen? Also hat sie das dann gesehen, dass du hinter das Sofa gepinkelt hast oder wo war der Punkt, wo du es nicht mehr verstecken konntest?
Dooferweise leide ich primär unter Zwangsgedanken.
Und die
weniger
sieht man
unter,
nicht so.
Natürlich auch Zwangshandlungen, die ich aber immer gut kaschieren konnte. Und ich habe sogar, ich weiß nicht, ob das wirklich geht, aber ich habe bemüht, ich habe es versucht, ob bewusst oder unbewusst, ich habe mir die Zwangshandlung abgewöhnt und mir dafür mehr Zwangsgedanken ausgedacht. Es ist schon mal aufgefallen, aber das war dann nicht mehr als, der hat ist ein bisschen neurotisch, der hat so ein bisschen Ticks. Mehr habe ich nach außen hin nicht gezeigt.
Aber ja. Als Kind konntest du jetzt nicht eigenständig eine Psychotherapie anfangen. Du brauchtest ja deine Mutter, die sagt, ich gehe mit dir zu einem Therapeuten und es läuft über unsere Familienkasse. Du warst ja in dem Moment noch gar nicht selbstständig.
Nee, und ich wusste auch gar nicht, was ich habe. Ja. Denn damals, Mitte 80er, es gab kein Internet. Man konnte nicht einfach mal was googeln. Wir hatten zwar so diesen typischen Brockhaus-Band. Da habe ich drin gelesen. Da habe ich nichts. Also ich weiß nicht, ob ich unter dem Stichwort Zwangsgedanken nachgeguckt hatte, weil die Erkrankung kannte ich einfach nicht. Ich habe überall, wo psychische Erkrankungen vermerkt waren, habe ich nachgelesen. Dann war ich dann aber schon 13, 14. Ob da irgendwas drinsteht, was ich haben könnte. Mhm. Und das Einzige, wo ich so dachte, ah ja, da sehe ich einen Anknüpfungspunkt, war paranoide Schizophrenie. Hm. Vor allem eine Zwangsstörung ist nicht mit Schizophrenie zu verwechseln. Also deswegen kann ja auch der Zwangsgedankte den Irrsinn, sage ich jetzt mal, seiner Erkrankung erkennen. Und der Psychotiker, der Schizophrene im Wahn, kann das nicht mehr. Aber der gemeinsame Punkt war die Paranoia. Hm. In der habe ich mich wiedergefunden.
Okay. Und wie ging es dann weiter?
Also Mathe, Physik, Chemie waren immer Fächer, in denen ich Fünfen oder Vieren hatte, weil ich die einfach aufgrund der Zahlenlastigkeit gar nicht beherrschen konnte. So habe ich mich mit Ach und Krach und mehreren blauen Augen erstmal bis zur 11. Klasse durchgehangelt und dann kam die Abiturphase. Und dann habe ich eben auch das Abitur geschafft mit einer 3.0. Aber ich sage jetzt mal, 80% der Anstrengungen, die ich in das Abitur gesteckt habe, das soll jetzt nicht heißen, dass hinter meinen Zwängen eine hohe Intelligenz steckt, das will ich damit nicht sagen. Aber ich habe eigentlich meine ganze Kraft dafür aufgewendet, mit meinen Zwängen umzugehen. Und weil ich mich auf Inhalte nicht mehr konzentrieren konnte, habe ich alles auswendig gelernt. Mhm. Also gut, das machen Schauspieler auch. Ich habe aber, das hat kein anderer gemacht, ich habe einfach alles auswendig gelernt, so dass ich dann alles runterschreiben konnte und beim Runterschreiben darauf achten konnte, wie viele Wörter schreibe ich in eine Zeile, wie viele Buchstaben sind in einer Zeile, wie viele Wörter hat der Absatz, wie viele Zeilen hat der Absatz. Wenn so und so viele, dann muss der nächste so und so viele haben.
Aber das ist ja kognitiv wahnsinnig anspruchsvoll, was du da alles parallel dann leisten musstest.
Und deswegen sind dann nach dem Abitur, habe ich dann Depressionen bekommen, Erschöpfungsdepressionen.
Das kann ich mir vorstellen. Und den Lehrern ist das nie aufgefallen?
Nee, weil ich ja durch mein Auswendiglernen, dagegen haben Lehrer ja nichts.
Gut, aber Mathe, Physik, Chemie, hast du gesagt, war schwierig.
Ja, aber das musste ich immer mit guten Noten in anderen Fächern kompensieren. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals das Oberstufensystem bis zur 13. Klasse. Ich konnte ja Chemie und Physik abwählen zum Beispiel und hatte nur noch Mathe. Hab dann natürlich den einfachsten Mathe, also es gab ein Kurssystem und habe natürlich den Kurs gewählt mit dem einfachsten Mathelehrer, der eigentlich so galt, als da kommt jeder durch. Bei dem hat das auch gerade so geklappt. Mhm. Ich habe natürlich Mathe nicht als Prüfungsfach belegt, musste dann aber, glaube ich, Mathe mündlich machen. Und
aber
es
du
hat
hast
am Ende gereicht.
Ja, du hast es,
es war knapp, aber es hätte auch schief gehen können.
Ja, du hast es so kompensiert, dass du alle Herausforderungen dann wieder mit einem Kraftaufwand auf einer anderen Ebene ausgeglichen hast. Zum Beispiel mit dem Auswendiglernen oder eben, dass
du dann
ja, in Mathe versucht hast, okay, ich nehme den einfachsten Kurs. Aber auch da frage ich mich, du warst ja dann gezwungen, gerade beim Rechnen bestimmte Zahlenkombinationen immer wieder zu sehen. Und wenn die für dich jetzt gerade eine negative Assoziierung hatten, wie hast du die dann in dem Moment neutralisiert?
Dann musste ich mir was ausdenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Absatz in der Hektik so abgeschlossen hatte, dass ich ihn negativ assoziiere, musste ich eben den nächsten Absatz so schreiben, dass am Ende eine positive Assoziation rauskommt. Ich sage jetzt mal die 7, die wiederum den Absatz davor mit der negativen Assoziation neutralisiert.
Aber es kann ja sein, dass der Rechenweg dich nicht zu einer 7 bringt.
Nee, wie gesagt, viele denken, ich wäre ein Mathe-Genie. Bin ich eben nicht. Und auch in meinem Zwangssystem ist das keine hohe Mathematik, die ich betreibe. Aber ich habe immer mit Quersummen gearbeitet. Mhm. Also eine 7 ist auch eine 34. Mhm. 3 plus 4. Mhm. Oder eine 43. Mhm. Oder eine 16.
Ja, aber auch da frage ich mich, konntest du überhaupt dem Rechenweg so folgen, wie es eben mathematisch richtig war? Oder musstest du den Rechenweg so verändern, dass er in dein Zwangssystem gepasst hat?
Also ich habe tatsächlich, das habe ich mir in der Oberstufe aber dann nicht mehr getraut, ich habe in der Unterstufe tatsächlich, man durfte dann ja auch später ab der 10. oder so mit Taschenrechner rechnen, ich habe dann zum Teil absichtlich falsche Ergebnisse eingetragen. Ja. Und dann mit den Fünfen in Mathe habe ich ja eh schon immer gelebt und kam immer mal gerade so, also mit einer Fünf kam man ja immer durch, bei zwei Fünfen musste dann die Lehrerkonferenz darüber entscheiden, da ich aber ein sehr lieber, braver Schüler war, sehr unauffällig, ich würde jetzt mal sagen, eher unscheinbar, aber keine Probleme verursachend, in seiner Clique eingebunden, ein angenehmer Typ für einen Lehrer, mit dem man, der macht das Nötigste, mit dem hat man keine Probleme. Die Lehrer waren mir wohlgesonnen, sonst wäre ich ja zwei oder dreimal gar nicht versetzt worden.
Und dann hast du den Leidensdruck in Kauf genommen zu sagen, ich habe da eine 5 oder vielleicht habe ich auch mal zwei Fünfen und das ist für mich immer noch angenehmer als diese Panik und diese Angst zu erleben, wenn ich eben meinem Zwangssystem nicht folge. Obwohl ich weiß, wie man richtig rechnet, aber ich gebe jetzt lieber, ich reiche lieber eine falsche Klassenarbeit ein.
Genau, richtig erkannt.
Du ziehst das dann durch und hast eben schon gesagt, du bekommst dann eine Erschöpfungsdepression. Und war das dann der Zeitpunkt, wo du dich getraut hast, dir Hilfe zu holen?
Nein. Also der Zeitpunkt, dass ich mir getraut habe, Hilfe zu holen, kam nie. Also ich war in der Erschöpfungsdepression. Es war nach dem Abitur. Ich habe mich ja immer nur mit meinen Zwängen beschäftigt. Ich habe ja überhaupt gar keine anderen Interessen entwickelt.
Keine sozialen Kontakte.
Doch, ich hatte, das gehört, war ja ganz wichtig für mein, für mein Zwangssystem. Ich hatte nicht viele Kontakte, aber ich hatte immer eine Clique um mich herum. Mhm. Und das waren alles sehr beliebte, selbstbewusste Typen, die auch so dann halt in der Jahrgangsstufe respektiert wurden und hinter denen habe ich mich immer versteckt.
Also auch wieder diese Stärke gesucht.
Auch immer wieder diese Stärke gesucht. Und dann kam aber diese Depression. Ich lag nur im Bett und meine Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht. Dann kam glücklicherweise erstmal der Zivildienst. Den habe ich dann im Pflegedienst einer Klinik gemacht. War auch Horror wegen vieler Assoziationen, die ich aus dem Kontext meines Vaters kannte, weil ich war gar nicht in der Lage, aufgrund meiner Erschöpfung mir eine passende Zivildienststelle zu suchen. Ich bin dooferweise in eine Sterbeklinik gegangen. Also es war eine Privatklinik. Ich komme aus Göttingen, da gibt es eine Universitätsklinik. Und Fälle, die in der Universitätsklinik als aussichtslos galten und wenn Betten, also Kapazitäten freigemacht werden mussten, dann kamen die zu uns. Und die haben wir dann halt begleitet und ich musste halt schwerst Kranke pflegen, also vor allem Krebspatienten. Ich musste dann auch die Leichen waschen, was ein sehr unangenehmer Vorgang ist, denn bei der Erstwaschung, also die Muskeln entspannen sich und die Körper laufen aus. In meinem Kopf war es wie ein Maschinengewehr, um das überhaupt durchstehen zu können. Aber es gelang mir. Also ich habe immer wieder geschafft, mit einer Gegenstrategie lebensfähig zu bleiben. Also so dramatisch, dass sich jetzt bei mir alles anhört. Es gibt Menschen, die so schwer erkrankt sind, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Aber ich habe das immer noch so gepackt.
Ja, verstehe. Wahrscheinlich mit einem großen Kraftakt wahrscheinlich wieder.
Ja.
Aber du hast dich selber so angetrieben oder du hast selber deine Mechanismen so verändert, dass du in dem Moment noch funktioniert hast.
Und dann immer wieder falsche Entscheidungen getroffen, weil ich mir über mein eigenes Leben nicht bewusst war. Dann habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, was jetzt vom Anspruch her ganz gut für mich zu bewältigen war, aber was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich habe das nur gemacht, weil mein Vater Industriekaufmann gelernt hatte. So, dann hatte ich nach der Lehre so langsam mein Coming-out. Es war für mich klar, Göttingen ist zu eng für mich. Da kam auch meine Paranoia ins Spiel. Ich war zwar bei meinen Freunden out, konnte mir aber nicht vorstellen, in einer so kleinen Stadt wie Göttingen als offen Schwuler zu leben, weil ich in meiner Paranoia dachte, dann sagen ja immer alle, ah, da ist der Schwule. Also musste ich wegziehen nach Berlin und habe, weil ich davor eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe, habe ich BWL studiert.
So. Wahnsinn, wenn du das
nur
erzählst.
Nur falsche Entscheidungen. Ja. Also das. Und dann kam es zur Katastrophe. Mein Coming-out war anstrengend. Ich war alleine in Berlin völlig überfordert. In Berlin irgendwie, wenn man in so einer kleinen Stadt wie Göttingen studiert, dann findet man sich, glaube ich, eher. In Berlin kann man sich sehr schnell verlieren. Dann kam ich nach Berlin, habe Drogen in der Szene ausprobiert. Dann hatte ich eben die Schule, die Drogen.
Was waren das für Drogen?
Das war damals Ecstasy,
okay.
Kokain. Im Grunde, also alles, was meine Freunde auch geschluckt haben. Mhm. Man gab sich die Pillen so weiter.
Und was hatte das für eine Wirkung auf deine Zwänge?
Da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil ich in gar keinem Fall in irgendeiner Weise hier für Drogenwerbung machen will. Denn das Ende des Liedes ist wirklich immer, dass die Drogen am Ende mehr Probleme schaffen. Aber es gab Drogen, die Entlastung geschaffen haben.
In dem Moment, in der Wirkung.
Vor allem, ich sage jetzt nicht den Namen der Droge, aber du wirst wissen, was ich meine. Vor allem eine Droge, die mein Selbstbewusstsein wahnsinnig aufgeboostert hat. Aber relativ schnell kam dadurch mein Lebensrhythmus durcheinander, mein Schlafrhythmus. Es kamen Ängste, die mit meinem Zwangssystem gar nichts zu tun hatten. Ich war ständig übermüdet. Ich habe die Uni sowieso nicht geschafft. Das war für mich, als ich vor dem BWL, also durch die Ausbildung zum Industriekaufmann, bin ich wirklich gut durchgekommen. Und dann war irgendwie nach drei Lesungen, war mein ganzer Vorsprung aus der, ich dachte so, ich komme da erstmal ein Semester gut durch. Aber BWL ist ja sehr zahlenlastig.
Genau, deswegen habe ich mich gefragt, wie Statistik, konntest du dich Mathematik, für BWL entscheiden?
Ja, also neue Stadt, große Szene, ausprobieren in der schwulen Szene mit Drogenerfahrungen, Stress, Einsamkeit, Nervenzusammenbruch, Paranoia.
Und diese Paranoia, die haben sich geäußert?
Die wurden durch die Drogen, denke ich.
Okay, und ging es dann in Richtung Wahnvorstellung?
Ja,
oder?
Ja.
Aha. Und wovor hattest du da Angst?
Was vom Geheimdienst.
Du? Vom Geheimdienst.
Ein ganz klassischer Fall.
Okay.
Ich dachte auf einmal, dass der angloamerikanische Geheimdienst mit seinem Abhörsystem Echolon, dass es dort einen Mitarbeiter gäbe, den ich immer so schemenhaft vom Auge gesehen habe, dass der seine ganze Konzentration darauf legt, jetzt mich sozial zu zerstören. Hm. Und dann zu töten.
Okay.
Ist wieder das, was auch
ja,
die...
Ja, was vorher schon da
und
war.
Und ich habe dann tatsächlich Leute gemeint zu sehen, die mich beobachten. Ich hatte ja ganz viele komische Zwänge. Ich habe ja nur ein paar benannt. Also zum Beispiel gab es Menschen, denen ich in die Augen geguckt habe und dann das Gefühl hatte, das sind Seelenräuber. Also das sind Menschen, nicht weil sie mir unangenehm aussahen, das war einfach ein Gefühl, das sind Seelenräuber. Wenn ich sozusagen mit einem Seelenräuber Blickkontakt hatte, musste ich einen geraden Augenkontakt herstellen, also gemessen an den Wimpernaufschlägen, aber beider Personen unmöglich zu schaffen. Und es gab eben Menschen, die mir Energie gegeben haben. Und das hatte sich schon im Vorfeld entwickelt. Und jeder potenzielle Seelenräuber war jemand, der für den Geheimdienstler gearbeitet hat.
Puh, das heißt, du musstest 24/7 auf der Hut sein.
Ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen und habe auch gar nichts mehr gemacht. Ich war nur noch im Zimmer. Solange ich nicht zum Geldautomaten musste, habe ich mir Pizza Bringdienst kommen lassen. Ich bin dort abgemagert. Ich war in Richtung nicht gewollter Suizid.
Und wie lange ging das?
Ich bin auch nicht mehr ans Telefon gegangen.
Okay.
Aber es gab damals schon die Nummererkennung. Und ich habe gesehen, und wenn jemand angerufen hat, habe ich natürlich meine ganze Kraft darauf verwendet, so zu tun, als wäre in Ordnung. Und mein Cousin, den ich vorhin angesprochen habe, zu dem ich aber ein geschwisterähnliches Verhältnis habe, der hat bei einem Telefonat irgendwas gespürt. Das war gar nicht mal so das, was ich gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe.
Weil er dich auch gut kannte.
Drei Stunden später, der wohnte in Göttingen, klingelte es an meiner Tür. Okay, für mich klar, der Geheimdienst. Hab vorsichtig aus dem Fenster geguckt, da war es Boris, mein Cousin. Der hat mich dann mit nach Göttingen genommen. Ich habe noch dem Geheimdienst einen Zettel hinterlassen. Habe ich noch ganz nett formuliert, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wollte die nicht noch weiter auf mich aufbringen. Ich bin nicht auf der Flucht. Mein Cousin bringt mich nach Göttingen.
Falls Sie mich suchen, hier ist meine Adresse.
Ich wollte ja eigentlich gar nicht, dass ich sie finden, aber die Vorstellung, dass sie dann sozusagen in meine Wohnung kommen und mich nicht finden und dann sozusagen eine bundesweite Suchaktion oder sowas starten. Ja. Das war mir noch unangenehmer, weil ich dachte, dann bekommst du ja alle mit.
Genau, weil es geht ja darum, das Ganze zu verstecken, möglichst gut.
Genau, und ich wusste ja auch gar nicht, es gab ja gar nichts. Also ich habe ja, also bis auf Drogen, aber darüber habe ich mir keine Sorgen gemacht. Es gab ja nichts gegen mich. Also es wäre ja nichts gefunden zu gewesen. Deswegen dachte ich ja, die konstruierende Geschichte. Hm. Und ich habe dann in solchen Kategorien gedacht. Also ich habe auch völlig unrealistisch, also habe alles auf meine Person bezogen. Es muss ja etwas sein, das mich sozusagen in der ganzen Nation so schädigt, dass ich nie wieder auf die Straße gehen kann.
Oliver kommt in die Psychiatrie. Grund für die Einweisung sind seine Wahnvorstellungen, die höchstwahrscheinlich durch den Drogenkonsum ausgelöst wurden. Die Diagnose lautet dementsprechend vorerst paranoide Schizophrenie. Stimmen im Kopf, die Angst, verfolgt und abgehört zu werden, das alles sind Symptome einer Schizophrenie. Seine Zwangserkrankung bleibt deswegen lange unerkannt. Oliver erleidet eine Fehldiagnose und eine Fehlmedikation. Sein Versuch, das medizinische Fachpersonal über seine eigentliche Erkrankung aufzuklären, bleibt erfolglos. Oliver wird nicht ernst genommen. Auch sein persönliches Umfeld schenkt ihm kein Vertrauen. Er fühlt sich alleine gelassen. Der soziale Tod, den er immer befürchtet hat, wenn er sich nicht den Zwängen beugt, tritt immer deutlicher ein. Wie damals, als er seinem Vater nicht Tschüss sagen durfte und seine Gefühle übergangen wurden, wird er ein zweites Mal entmündigt und mit seinen Bedürfnissen alleine gelassen. Erst eine Sozialarbeiterin erkennt, dass Oliver eine andere Behandlung braucht. Durch Zufälle kommt er zu einem ambulanten Arzt, der die Medikation umstellt. Die Wahnvorstellungen verblassen. Die psychotischen Symptome bleiben. Bis heute ist Oliver auf antipsychotische Mittel angewiesen. Oliver erholt sich nach und beginnt ein Studium ohne Zahlen, Sozialpädagogik. Heute arbeitet er in der Schwulenberatung in Berlin. Durch seinen Lebenspartner beginnt Oliver, sich auch medial zu engagieren. Ihr Kinofilm über Zwangsstörungen entsteht. Oliver nutzt die Öffentlichkeitsarbeit, über seine Erkrankung aufzuklären. Die Transparenz tut ihm gut. Andere erkrankte Menschen melden sich bei ihm und das gibt ihm ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die Kehrseite der Medaille ist, Oliver muss sich auch mit verletzenden und herablässigen Kommentaren auseinandersetzen, die seine Zwänge teilweise verstärken. Die letztendliche Diagnose der magischen Zwangsgedanken bekommt Oliver erst im Erwachsenenalter. Ein befreundeter Arzt seines Lebenspartners stellt die Diagnose. Leider hat sich die Erkrankung bei Oliver chronifiziert. Er sagt, er hat seinen Weg gefunden, mit der Krankheit zu leben. Oliver nimmt bis heute Medikamente. Seine Beziehung gibt ihm Stabilität, sein Beruf, Kraft und Sinn. Aber was genau bedeutet es, wenn sich Zwangsgedanken chronifiziert haben? Hat Oliver bestimmte Gedanken so oft gedacht, dass es nun schwierig ist, diese Dinge wieder zu verlernen?
Ja, also der Schlüssel war halt eine Psychologin, die mit mir das erste Mal über Akzeptanz gesprochen habe. Und ich habe Akzeptanz lange falsch verstanden. Und ich finde, das ist auch Akzeptanz psychischer Erkrankungen, ist nicht mit einem Satz gesagt, weil Akzeptanz definiere ich nicht als Kapitulation. Also alles, was ich noch gegen die Zwänge machen kann, tue ich. Aber ich respektiere, dass die Erkrankung Teil meines Lebens ist. Und seitdem ich mich nicht mehr mit voller Wucht gegen die Zwänge stemme, gegen die Depression stemme, seitdem hat die Erkrankung, es hört sich etwas paradox an, seitdem hat die Erkrankung an Wucht verloren. Mhm. Es ist Teil meines Lebens.
Ich sehe einfach, also für mich klingt es nicht paradox, weil diese Energie, die du vorher für den Widerstand benutzt hast, ne, es gibt so eine vereinfachte Formel, die sagt, Schmerz mal Widerstand gleich Schmerzempfinden. Mhm. Und in deinem Fall, nehmen wir mal die Zwänge, ist es der Zwangsgedanke mal den Widerstand. Wenn der Widerstand jetzt bei 100 ist,
ja,
und der Zwangsgedanke in Schmerz in dir von 10 auslöst, mhm, dann ist dein Schmerzempfinden durch den Widerstand bei 1000.
Ja, genau so meine ich das. Ja. Sie haben es jetzt besser ausgedrückt.
Und wenn es mir gelingt, durch die Akzeptanz, genauso wie du es beschrieben hast, diesen Widerstand zu reduzieren und vielleicht irgendwann auch auf 0 zu setzen, dann verändert sich auch das Schmerzempfinden von von der Thematik, die man in sich trägt.
Genau so, also von meinen Gedanken her übertragen oder neutral besser formuliert, ist das genau zutreffend, würde ich sagen.
Ja. Und das war für dich ein Schlüsselmoment, wo du dann auch wirklich eine Erleichterung verspürt hast?
Ja, und zwar auch eine spürbare.
Und wie sieht dein Alltag heute aus? Also was für Zwänge sind vielleicht ein Teil von dir geworden, mit denen du aber gut leben kannst? Und was sind Dinge, die du gut ablegen konntest?
Also, wenn ich Gesprächsbedarf entwickle, den ich nicht mit meinem Lebensgefährten besprechen kann, ich sage jetzt mal einfach mal aus professionellen therapeutischen Gründen und nicht mit Freunden, auch wenn es keine Psychologen und Psychiater sind, können auch Freunde durchaus die richtigen Worte finden. Nicht unbedingt, aber auch nicht alle Psychologen und Psychologinnen geben richtige Ratschläge. Das Patienten-Therapeuten-Verhältnis ist eben immer sehr entscheidend. Ja, also wenn ich Bedarf habe, wirklich nur wieder zu reflektieren über mich, dann mache ich einen Gesprächstherapiezyklus. Aufgrund meiner Diagnostik wurde der mir auch bislang jedes Mal gewährt. Ich glaube, die denken immer, oh, solange der funktioniert, machen wir alles, damit der funktioniert. Weil ich hatte noch nie Probleme mit meiner Krankenkasse. Aber ich brauche auch die Unterstützung. Ich bin nach wie vor in psychiatrischer Behandlung. Ich habe eine sehr gute, nette Psychiaterin, die mit mir auch mehr als über die Medikamente mal redet. Die jetzt sich auch mal Zeit nimmt. Die auch fachlich sehr, also ich schätze die sehr. Von der bekomme ich meine Medikamente, die ich brauche. Das ist ein Medikament gegen psychotische Gedanken. Das ist ein Antidepressivum, das eben auch gegen Zwänge hilft. Es gibt ja kein spezifisches Medikament gegen Zwänge. Man behandelt mit Antidepressiva. Ich bekomme ein Mittel gegen eine generalisierte Angststörung. Ich habe Tavor als Bedarfsmedikament. Ich nehme Ritalin. Nicht wie bei ADHSlern, bei denen dämpft es ja. Also alles, was ich jetzt sage, bitte im Zweifelsfall vorher nochmal mit dem Psychiater abklären. Bei Depressiven steigert es die Energie. Also Ritalin kappt die Empfindungsspitzen auf beiden Seiten. Nervöse Leute werden ruhiger und träge Menschen werden aktiver.
Verstehe.
Es ist sowas, man trifft sich in der Mitte. Deswegen sagt man ja auch, dass Ritalin so normierend wirkt. Mit der Kombination, die nicht ohne ist, weil auch mit durchaus sind die Medikamente nicht niedrig eingestellt, bedeutet eben auch das Leben, also bringt Nebenwirkungen mit sich.
Was sind das für welche?
Verlust der Libido. Im Grunde habe ich, also es ist wichtig, dass man darüber spricht, das sind halt Tabuthemen, aber im Grunde habe ich, seitdem ich diese Medikamente nehme, meine Sexualität abgeschafft. Also ich liebe meinen Partner, er mich, also wir haben wirklich eine sehr innige Beziehung und stabile Beziehung. Aber bei uns steht nicht die Sexualität im Vordergrund, sondern die Zärtlichkeit. Bei den ganzen Medikamenten, die ich nehme, bei den ganzen Symptomen, die ich habe und schon hatte, weiß ich manchmal gar nicht so genau, woher kommt eigentlich was. Aber ich habe eine Grundstabilität. Und dafür nehme ich eben auch in Kauf, dass ich Sexualität nicht mehr so leben kann wie früher. Dass ich zum Beispiel auch zum Übergewicht neige. Und viele, das ist ja immer eine persönliche Entscheidung, setzen ja gerade aus den beiden Problemen, die ich gerade angesprochen habe, Fettleibigkeit und Verlust von Sexualität, aus dem Grund die Medikamente wieder ab. Aber ich kann besser ohne Sexualität leben, wenn ich dafür meinen Kopf frei habe für das reale Leben und mich auf das reale Leben konzentrieren kann und eben nicht nur oder primär in meiner Parallelwelt den Zwängen lebe. Und Zwänge sind was ganz Destruktives. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben über meine Zwänge. Ich habe einen Film gemacht über meine Zwänge. Einfach auch, um aus diesem destruktiven Ereignis in meinem Leben mal was Produktives zu schaffen.
Dabei ist es so wichtig, dass du dich traust, diese Transparenz zu schaffen, weil du hast es so lange für dich behalten und du hattest so, es war so ein Kraftakt für dich und es war so viel Leid und so viel Schmerz, das verstecken zu müssen. Ja, auch aus dem Grund, dass du einfach in dem Moment nicht wusstest, dass es ganz viele andere Menschen gibt, die das auch haben. Und ich finde es super, dass du auch das Kinderbuch geschrieben hast und einfach ja, eine Zwänge und Zwangsstörung in den Kontext bringst, der verständlich ist und der vor allen Dingen nahbar ist.
War es verständlich?
Ja.
Okay, weil das System ist ja so, ich denke immer, was denken die Leute? Und auch während ich mit ihr spreche, laufen ja meine Zwänge.
Mhm.
Das heißt auch jetzt, ich kann mich jetzt zwar mehr auf das Reale konzentrieren, auf dich, als auf die Zwänge, aber die sind auch da.
Mhm.
Die laufen wie ein Hintergrundprogramm und manchmal schießen die dazwischen.
Mhm.
Und dann verliere ich den Faden oder finde nicht das Wort.
Mhm.
Oder dann ergibt sich in der Zwangswelt, es ist gar kein Problem, weil ich ausdrücklich eure Redaktion, also die nette Dame, mit der ich im Vorfeld Kontakt hatte, gesagt habe, ihr sollt auf nichts Rücksicht nehmen. Sie hat mich extra gefragt. Rot-Schwarz.
Mhm.
Eure Mischpulte hier.
Ja.
Das soll aber so sein, weil ich will nicht, dass Menschen ihr Leben nach mir ausrichten. Und das ist auch ein Fehler, den viele Angehörige von Betroffenen tun. Die lassen sich in die Rituale mit einbinden, was nur die Folge hat, dass sich auch ihre Welt einengt und die Zwangserkranken noch kränker werden. Denn je mehr Raum man dem Zwang gibt, desto mehr nimmt er sich auch.
Mhm.
Wenn man jetzt schon in so einer Beziehung drinsteckt, dass man ohne ein großes Konfliktpotenzial gar nicht mehr sagen kann, ich höre jetzt auf, dich zu unterstützen, ist trotzdem erstmal für den Angehörigen würde ich erstmal, bevor ich jetzt dem Erkrankten sage, du musst jetzt von jetzt auf gleich, höre ich auf, dich zu unterstützen, dann flippt er aus. Würde erstmal mich dann als Angehöriger oder Angehörige an eine Psychologin oder einen Psychologen, an eine Beratungsstelle wenden, die Problematik erklären und fragen, wie soll ich damit umgehen und eventuell sich Hilfe dazu holen.
Dass man die Unterstützung dann Stück für Stück wieder zurücknimmt und dem Erkrankten,
dass man das
quasi nicht diesen Support der eigenen Enge gibt, sondern
dass man ihm das nicht von jetzt auf gleich, ohne dass er es nicht versteht oder sie es nicht versteht, wegnimmt, sondern dass man einen transparenten Prozess daraus macht, dem auch der Erkrankte folgen kann.
Mhm.
Ich möchte aber nochmal, weil ich immer noch mit den Zwängen zu kämpfen habe und ich viele Medikamente nehme, nochmal ausdrücklich sagen, ich bin nicht das Paradebeispiel. Ich stehe ja trotzdem für sehr viele Menschen, über die sehr wenig gesprochen wird, die nämlich chronisch krank sind, die irgendwann einfach verwaltet werden, so wie ich das Gefühl habe. Und es gibt aber, wenn man Zwänge hat, Therapien, also gute Therapien, sucht euch bitte seriöse Angebote. Die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen, an die kann man sich zum Beispiel wenden. Das Mittel der Wahl ist erstmal die Verhaltenstherapie mit Konfrontation und Exposition. Also man wird mit den Ängsten und Zwängen konfrontiert, die man hat und muss die, also man wird dann begleitet und muss die aushalten. Und das ist auch wieder so eine Sache, wie ich vorhin meinte, das hört sich paradox an und es funktioniert. Die Zwänge gehen zurück, man entwickelt eine Resistenz.
War das für dich die beste Methode, die dir am meisten geholfen hat?
Ja, aber nur, also ich war nach der ersten Konfrontationstherapie, war die Zwangsintensität ohne die zusätzliche Einnahme von Medikamenten bestimmt nur noch bei 30-40%.
Boah. Riesenerfolg.
Kam aber wieder zurück.
Und in welchem Moment kam sie zurück? Als du
schleichend.
Aufhört. Okay.
Beim zweiten Mal hat die Konfrontationstherapie schon gar nicht mehr den Erfolg gebracht. Aber ganz wichtig, bei vielen hilft es. Es gibt Zwangserkrankte, die werden sogar wieder richtig gesund. Es gibt Zwangserkrankte, denen kann viel Lebensqualität mittels Therapie zurückgegeben werden. Und je eher man zum Arzt geht, desto höher sind die Heilungschancen.
Mhm.
Und auch wenn man chronisch erkrankt ist, hilft Therapie, weil alleine kommt man mit dem nicht zurecht. Also ich habe das ja über Jahrzehnte versucht. Es hat in einer Katastrophe geendet.
Mhm.
Professionelle Hilfe, es ist wirklich keine Schande und kein Scham. Und es hat sich sehr viel in der Bevölkerung getan. Wir sprechen heute sehr viel über politische Korrektheit. Da kommen die psychisch Erkrankten nicht unbedingt vor. Aber es gibt auch eine Antistigmatisierungskampagne, zum Beispiel des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, symbolisiert durch eine grüne Schleife, sozusagen das Äquivalent zu der roten AIDS-Schleife. Also es gibt auch uns und auch dort eine Bewegung und auch wir dringen vor und machen uns transparenter und es wird besser aufgeklärt. An anderen Stellen entstehen wieder neue Vorurteile. Also die Gesellschaft ist komplex,
ja.
Aber es tut sich was.
Wenn du heute jetzt aus der Tür rausgehst, was sind dann Dinge, die vielleicht für dich noch in deinem Alltag dazugehören, die mit deinen Zwängen zu tun haben? Du hast es vorhin angesprochen, unser Mischpult ist rot-schwarz. Eigentlich eine für dich eine sehr negative Kombination. Also gibt es da jetzt bei dir noch dieses Neutralisierungsverhalten? Ja. Was machst du dann jetzt
gleich? Ständig. Also das habe ich natürlich schon längst neutralisiert.
Wie hast du das neutralisiert?
Weil glücklicherweise sind da weiße Schriftzüge drauf. Das hat das schon mal abgedämpft. Dann steht da deine weiße Tasse und du hast ein helles Top an. Und du bist ja gerade meine Bezugsperson. Und dadurch habe ich eine intensivere Beziehung zu dir als natürlich zu diesen Mischpulten. Okay. Und das Weiß, die neutralisierende Wirkung, überwiegt.
Okay.
Früher hätte wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich an dem Rot-Schwarz, also bevor ich den Weg in die Öffentlichkeit gegangen bin, da gab es Zeiten, da wäre ich an dem Rot-Schwarz hängen geblieben und hätte gar nichts sagen können. Mhm. Mein Weg ist eben nicht nur das Aussperren dieser Sachen, sondern das Integrieren. Mhm. Und das ist auch wieder eine Sache, die missverständlich ist. Zum Beispiel die Farbe Grün ist für mich problematisch und die hatte ich mal in so einem Medienbeitrag, hatte ich ein grünes T-Shirt an. Hat er das auch alles erklärt, wurde rausgeschnitten. Dann hieß es natürlich, der zieht sich ein grünes T-Shirt an und sagt aber, er hat ein Problem mit Grün. Das ist doch totaler Bullshit. Mhm. So, hat er aber gesagt, ich ziehe bewusst Grün an. Es gehört, die Farbe Grün gehört nun mal auch zu meinem Leben. Mhm. Die Wiesen sind grün, die Blätter sind grün. Grün ist eine schöne, positive Farbe, das ist der Frühling. Also ziehe ich an und versuche das auszuhalten. Im Grunde wie in einer Konfrontationstherapie.
Ja, damit die Vermeidung nicht dazu führt, dass dein Leben immer enger wird.
Absolut richtig. Mhm. Die Vermeidung führt ja dazu, dass ich am Ende alleine in einem weißen, sterilen Raum lebe. Und das verstehen eben die auch die Außenstehenden nicht. Man muss sich als Zwangserkrankter immer wieder seinen Problemen stellen. Früher habe ich halt den Fehler, also für mich den Fehler gemacht, dass ich die Sachen aus dem Leben eliminieren wollte, was einfach nicht machbar ist und nur Druck erzeugt. Heute ist es einfach Teil davon.
Hm, verstehe.
Aber es gibt Zeiten, da mache ich dann schon mal ein besonderes Ritual. Also ich verschlucke keine Diamanten mehr, aber eine Zeit lang war es für mich ganz wichtig, ich rauche. Ich habe durch dieses Ritual dummerweise angefangen zu rauchen. Ich war früher Nichtraucher. Ich habe mir immer eine 7 auf eine Zigarette geschrieben und die geraucht und wie inhaliert.
Ah, und deswegen war das so, als würdest du das schlucken.
Genau.
Okay.
Das habe ich noch vor ein paar Jahren gemacht.
Okay.
Das Ritual brauche ich nicht mehr, aber mit dem Rauchen habe ich nie aufgehört.
Mhm. Okay. Danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank für eure Professionalität und dass ihr euch dem Thema widmet.
Sehr, sehr gerne. Und danke, dass du auch so Details mit uns geteilt hast, die ja auch sehr intim sind. Und
aber wir müssen darüber reden.
Genau, ich finde es auch total wichtig, dass wir darüber reden, aber es ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich erhoffe mir einfach, dass durch unsere Offenheit und unsere Transparenz Menschen dazu ermutigt werden, zu verstehen, dass sie nicht alleine sind.
Ja.
Weil das war ja auch deine Urangst, ne? Der soziale Tod, ausgeschlossen zu werden, das kommt in deiner Geschichte auch immer wieder hoch. Was ist, wenn die Meinung der Menschen über mich so schlecht ist, aus welchem Grund auch immer, dass ich ausgestoßen bin? Und das ist eine Urangst, die wir alle in uns tragen. Und
genau.
Ich würde mir einfach wünschen, dass wir dazu beitragen, dass Menschen verstehen, dass man eigentlich nie alleine ist, egal mit welcher Angst oder mit welcher Sorge, die man mit sich trägt.
Es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil so kann ich das vielleicht am besten erklären. Ich glaube, die Urangst, alleine gelassen zu werden, war immer auch der Antrieb meiner Zwänge, der Motor. Und mit Hilfe der Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit habe ich, glaube ich, diese Urangst nach und nach abgetragen.
Klar, weil durch das Feedback du gemerkt hast, da gibt es noch so viel andere.
Und inzwischen kann ich eben auch Negatives aushalten. Wäre das in der Anfangsphase gekommen? Wie gesagt, deswegen habe ich ja auch gerade nochmal darum geworben, dass man halt sich erstmal über etwas erkundig macht, bevor man seinen Senf im Internet dazu mal gibt. Es hätte auch anders laufen können, aber ich glaube schon an das Gute des Menschen und im Internet sind leider besonders die laut, die destruktiv sind. Der Großteil der Gesellschaft, denke ich, ist auch auf der Seite der Menschen, die Probleme haben.
Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Mich macht die Geschichte von Oliver traurig. Der kleine Oliver tut mir leid. Vor meinem inneren Auge sehe ich ihn verwirrt, orientierungslos und sehr allein. Also baut er sich sein eigenes System. Eines, das ihm eine Ordnung zurückgibt, aber krank macht. Und keiner erkennt sein Leiden. Denn in der Familie von Oliver hat Leiden keinen Platz in der Vorstellung eines guten Lebens. Genauso wenig wie Schwulsein einen Platz hat. Sein Leben wird zum Versteckspiel, das ihn seine mentale und körperliche Gesundheit kostet. Erst durch die Zwangsgedanken und Handlungen, dann durch die Drogen, die Psychosen in ihm auslösen. Es vergehen Jahrzehnte, bis sich Menschen ihm ehrlich zuwenden. Und dann hat sich seine Krankheit bereits so tief eingebrannt, dass sich das neuronale Netzwerk kaum umprogrammieren lässt. Eine Lebensgeschichte, die mit Sicherheit kein Einzelfall ist. Psychische Erkrankungen bleiben immer noch viel zu lange unerkannt. Oder Menschen wissen, dass sie eine psychische Erkrankung haben, aber sie trauen sich aus Scham, keine Hilfe zu holen. Sie ziehen es vor, sich zu betäuben, damit sie kurz einen Moment der Erleichterung spüren. Umso wichtiger, dass wir noch mehr drüber sprechen, damit jeder da draußen weiß, du bist nicht allein. Und wenn du das Gefühl hast, Hilfe zu benötigen, dann beginne jetzt. Lieber zu früh als zu spät. Oliver hat es trotz alledem geschafft, sich ein zufriedenes Leben aufzubauen. So wirkt es von außen. Mit einer erfüllten Partnerschaft, die ihm Kraft spendet, und einem Beruf, der ihn das weitergeben lässt, was ihm selbst gefehlt hat. Gesehen und gehört werden. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann werde ich Nicole Dreifeld bei mir haben. Nicole ist 34 Jahre alt, zweifache Mutter und Vorstandsvorsitzende vom Verein Glücksspielfrei. Denn Nicole weiß, wie sich Spielsucht anfühlt. 2014 wird sie Hardcore-spielsüchtig. Verspielt über 30.000 Euro, belügt und betrügt ihr engstes Umfeld, um unentdeckt in die Spielhalle abzutauchen. Eine Welt, in der ihr Alltagsstress für sie kurz aufhört. In der sie sich was Gutes tun darf. Der Spielautomat wird ihr engster Vertrauter. Sie füttert ihn, sobald der neue Kredit es wieder zulässt. Alles beginnt sich um ihre Sucht zu drehen, bis ihre Mutter sie mit ihrer Krankheit konfrontiert. Nicole wacht auf und traut sich, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Sie fühlt sich verstanden und schafft den Weg raus. Heute hilft sie anderen Spielsüchtigen, ein neues Leben jenseits der Spielhalle aufzubauen. Bleib freundlich zu dir. Und auch wenn dir dein Leben noch weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir, glücklich zu sein. Mehr von mir und zum Thema Psychologie findest du auf Insta und TikTok unter Psychologin-Linda Leinweber.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 Euro im Monat, jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.